sich jetzt vorstellt, bis zu 9 Stunden 20 saß ich mal nur auf dem Rad. Ich habe da kamelmäßig quasi jede Stunde mindestens einen Liter reingeschüttet und der ist aber dann auch eher verdampft. Meist hatte ich dann auch einfach ein Baguette quer in meinem Trikot und habe davon abgerissen und dazu zum Beispiel Marmelade oder Nutella. Die Sonne drauf scheint, dann ist es flüssig und dann trinkt man auch gern mal aus dem Nutella-Glas.
Sprechstunde, ein Freistunde-Podcast.
Willkommen zur Sprechstunde, heute mit Flo. Auf einer Reise, da erlebt man vieles. Wenn man nur auf zwei Reifen unterwegs ist, dann wahrscheinlich umso mehr. Severin Giesiebel ist über den Sommer 6 Wochen lang mit seinem Rennrad durch Europa gefahren. Mit dabei hatte er nur 7 Kilogramm an Gepäck und er saß bis zu 9 Stunden am Tag auf dem Sattel. Klar, dass er da auch manches andere erledigen musste, zum Beispiel frühstücken. Wie der 24-jährige Regensburger das während der Fahrt gemacht hat und wie er sich bei bis zu 47 Grad Celsius Außentemperatur abgekühlt hat, das erzählt er in dieser Folge. Hi Severin, jetzt bist vergangene Woche nach 6 Wochen durch Europa wieder heimgekommen. Wie ist denn deine Tour verlaufen?
Ja, es gab natürlich schon einige Höhen und Tiefen, aber im Endeffekt keine wirkliche Tiefe, die irgendwie schlimm gewesen wäre. Es gab einen kleinen Sturz. Es gab zwei gefährliche Situationen mit Autofahrern, wo ich kurz davor war, vielleicht sogar ernsthaft verletzt zu werden. Aber ansonsten waren da auch dieses Mal nur Einplatten dabei und das über 5500 Kilometer ist, glaube ich, ganz okay.
Gute Bilanz, ja. Schilder mal ein bisschen, wo deine Route, also in welche Länder dich die Route geführt hat, wo du überall warst.
Also gestartet in Regensburg über Franken und das Rheinland nach Frankreich. Da dann quer nach Paris bis fast an den Atlantik in Nord. Dann ziemlich geradeaus Richtung Süden, in Atlantiknähe zumindest, bis ich ihn dann das erste Mal kurz vor der spanischen Grenze gesehen habe, genauso wie die Pyrenäen, habe ich auch noch nie gesehen. Dann die Überquerung nach Spanien, da dann im Norden, unterhalb der Pyrenäen bis nach Barcelona, eben ans Mittelmeer und in der Nähe des Mittelmeers zumindest weiter bis zur Côte d'Azur und weiter nach Ligurien, über Turin an den Lago Maggiore, über den Simplon Pass in die Schweiz und über Umwege nach Lyon und dann geradeaus im Endeffekt über Bern und Zürich ins Allgäu und nach Hause zurück.
Wahnsinn. 5500 Kilometer insgesamt, ja. Auf genau. 30 Tage?
Gefahren in 30 Tagen, insgesamt in 43, also 13 Tage ohne Radfahren.
Die waren wahrscheinlich einmal nötig.
Ja, also gerade so ein Tag hat da schon oft viel geholfen. Eine Pause 2 war dann eher viel, aber die habe ich mir auch nur gegönnt bei den großen Weltstädten, also Paris und Barcelona.
Ja. Aber es ging also Frankreich einmal durch, Spanien dann eher nur im Norden, Frankreich Küste, Mittelmeerküste entlang, Italien, Schweiz, Deutschland, Wahnsinn. Nicht schlecht. Ein Highlight, das dir im Kopf geblieben ist, wo hat es dir am besten gefallen?
Ich glaube tatsächlich, dass es der Moment war, als ich in Paris angekommen bin und mich dann beeilt habe, in die Stadt wirklich noch zu kommen, weil es war eher spät schon, so gegen 8. Und dann habe ich mir einen Ort rausgesucht über The World's 50 Best Discovery, quasi so ein sehr gutes, von dem Fachpublikum gefülltes Portal über sehr, sehr gute Bars und Restaurants. Und da habe ich genau eine Bar gefunden, die halt eben ein bisschen beides ist. Also eine Taqueria, also eine Taco-Bar quasi mit einer Bar. Und dann bin ich da angekommen und es war sehr, sehr unscheinbar und trotzdem Türsteher, sehr hell und fast kalt eingerichtet. Und er sagt, ja, er quetscht mich gleich rein. Er hat einen Platz an der Bar frei, dann gehe ich rein. Ich dachte, er meint die Taco-Bar, da war gar kein Platz frei. Und dann zeigt der eine Mexikaner, der an der Taco-Presse stand, auf die Wand. Und die Wand war aber eine Tür aus Spanplatten. Und dahinter hat sich eine Höhle von Kerzenlicht erleuchtet befunden, von 40 Leuten, die einfach einen super tollen Abend hatten, wo man gleich gemerkt hat, hey, das ist eine geile Bar. Und ich war so happy in dem Moment, weil ich habe es geschafft auf das erste große Ziel der Reise. Paris war ich noch nie. Und dann gleich so eine tolle Bar gefunden zu haben, war super für den Rest des Abends.
Ja, ja, cool, können wir vorstellen. Man muss dazu sagen, du bist Gastro-Fan, du arbeitest selber in einer Regensburger Bar und deswegen hat dich dann auch dieses ganze gastronomische Leben dann vor Ort immer interessiert in die einzelnen Städte, oder?
Genau, auf jeden Fall.
Cool. Bevor wir mal so ein bisschen über die Anekdoten sprechen wollen von der Reise, müssen wir vielleicht zuerst mal nochmal festmachen, wie du so auf die verrückte Idee gekommen bist, da 5500 Kilometer in 6 Wochen abzureisen, weil sie ja, sage ich mal, der Normalsterbliche, da nehme ich dich jetzt mal aus, du bist kein Normalsterblicher mehr, aber der Normalsterbliche, das wäre kaum zu schaffen. Erzähl mir so ein bisschen diese Geschichte bei dir vom Radfahren, warum du eben dann doch diese Fitness hast oder dieses, ja, einfach auch dieses Know-how hast, eben diese lange Tour am Rad zu schaffen, zu meistern.
Sehr, sehr früh habe ich am Radfahren an sich Spaß gefunden. Und irgendwann in der Schulzeit dann auch in die Stadt, also 7 Kilometer immerhin einfach, immer absolviert. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir irgendwann ein Rad gekauft habe, dann irgendwann ein Rennrad. Und ich wusste, dass ein alter Schulfreund das eben dieses Rennen fahren eben betreibt. Dann habe ich das ab 2015 begonnen, bin da auch jahrelang Rennen gefahren. Mit Corona hat das ein Ende genommen, weil halt einfach keine Rennen mehr da waren und viel weniger Spaß gemacht hat, für nichts zu trainieren quasi. Und nach den ganzen Jahren Training musste man halt auch abtrainieren. Das heißt, dass man quasi peu à peu weniger trainiert, um die Belastung nur langsam zu senken, weil sonst, also jetzt nicht unbedingt bei jemandem wie mir, aber gerade bei Profis, die halt 30.000, 35.000 Kilometer im Jahr gefahren sind, mein Maximum waren 20, die Belastung fürs Herz halt einfach schon enorm wurde.
Dass man da nicht von 100 gleich auf 0 fällt, sondern dass man so langsam
ist. Genau, so wie man es aufgebaut hat, wieder halt auch abbaut. Weil zum Beispiel die Kammervolumina von so einem Herz auch teilweise sich für 2,5-fachen können, glaube ich. Es gibt Radsportler, die haben wirklich Herzen in Melonengröße. Also
Wahnsinn.
Und den Ruhepuls von bis in die 20er. Also ich jetzt nicht, aber da gibt es Leute, die wurden auch schon so halb für tot befunden, weil halt einfach 2,5 Sekunden zum Beispiel kein Schlag kommt, aber die halt trotzdem leben.
Ja, cool. Also so extrem war es bei dir nicht, aber du hast irgendwie diese Grundfitness dann auch jetzt nach den Jahren, wo du dann ausgestiegen bist, einfach behalten. Und deswegen, glaube ich, letztes Jahr auch schon eine Tour gemacht, da ging es eher nach Italien.
Genau, 4 Wochen durch Italien.
4 Wochen durch Italien und dann kam die Idee, dieses Jahr 6 Wochen das Ganze, so der persönliche Tour de France mit Abstechern Spanien, Italien und die Schweiz zu machen, genau.
Genau.
Ja, cool. Also dann haben wir das mal geklärt, warum du das Ganze auch irgendwo so zu leisten fähig bist. Jetzt hast du jetzt zum Teil dann Etappen gehabt, gerade glaube ich die erste Etappe von Frankreich dann nach Spanien, also die erste nach Spanien rein, wo du dann ja glaube ich, was waren das, 200 Kilometer mal am Stück abgerissen hast?
250.
250, Wahnsinn. Mhm. Wie lange sitzt man da am Rad?
Ah ja, das war ein guter Tag. Da habe ich mich schnell in der richtigen Form befunden, das in wenig Zeit auch zu absolvieren und habe genau die richtige die Taktzahl quasi gefunden. Das habe ich dann in 8 Stunden 15 oder so.
Ja. Aber 8 Stunden 15, da merkt man dann schon, da bleibt nicht mehr viel für anderes, also gerade so Thema Essen, wenn wir vielleicht mit dem mal starten wollen, da hast du zum Teil dann auch schon auf dem Rad selber dann gegessen, um das in der Zeit zu schaffen, die dir nur über den Tag ja begrenzt dann zur Verfügung steht.
Ja, absolut. Also das ist natürlich einerseits ein toller Zeitvertreib, wenn man sich das vorstellt, bis zu 9 Stunden 20 saß ich mal nur auf dem Rad. Mhm. Und da fehlen ja dann zum Beispiel auch noch irgendwelche kleinen Einkaufsstopps oder Städte, die man kurz anschaut beim Durchfahren, aber trotzdem eher. Das ist natürlich viel wert, wenn man viel Wärme im Radfahren macht. Auch natürlich sowas wie Frühstücken.
Wie frühstücken beim Rad?
Ja, ich habe ja auch nur 2 Hände. Radfahren kann ich aber ohne meine Hände zu benutzen. Mhm. Also bremsen nicht, aber
wenn es gerade dahin geht?
Genau, da habe ich mir natürlich auch immer entsprechende Abschnitte gesucht, wo das halt gut möglich war. Aber meist hatte ich dann auch einfach ein Baguette quer in meinem Trikot und habe davon abgerissen und dazu zum Beispiel Marmelade oder Nutella konsumiert, meist in flüssigerer Form.
Es war warm, oder? Dann,
ja. Das war warm, weil es ja so, also erstens bei mir am Trikot natürlich auch warm ist und wenn die Sonne drauf scheint, dann ist es flüssig und dann trinkt man auch gern mal aus dem Nutella-Glas, weil es einfacher ist.
Dann sieht man Severin durch Frankreich fahren, der am Nutella-Glas dann da trinkt.
Also ich habe bestimmt tausende Leute wirklich verdutzt, die wirklich sich gefragt haben, hey, was macht der da? Ganz sicher.
Wie schmeckt flüssiges Nutella so ganz in der Früh, wenn man schon eine halbe Stunde am Rad sitzt?
Ja, also belohnend.
Belohnend, auf jeden Fall. Ja, ja. Auch dann am zweiten, dritten Tag, oder war, also du hast Abwechslung drin gehabt, das war mal Marmelade dann auch, das genau, war mal Nutella.
Ich hab da einen strikten Plan gehabt.
Nein. Ernährungsplan?
Nee, genau. Nee, also das Glas Nutella hat immer ziemlich genau 2 Tage gehalten, quasi. Ja, da war Marmelade dabei oder mal nicht oder halt ein Croissant oder so ein paar Schokolade. Also ich habe da schon immer regionales Zeug gesucht und da war Abwechslung natürlich auch bestanden.
Ja, aber eindippen wäre dir zu kompliziert gewesen,
ja, zu aufwendig. Da sind dann auch die Finger dreckig und dann ist das wieder alles schmierig. Also da habe ich es mir dann auch eher einfacher gemacht.
Also das hier vorher Nutella reinkippen und dann nur Spaghetti nachschieben.
Genau, also meine Oma hat immer gesagt, im Magen kommt eher alles zusammen.
Da hat sie recht.
Ja.
Das war auch dein Konzept an des Ganzen.
Genau.
Aber du hast schon dann erstaunte Blicke mal bekommen vom Straßenrand oder von Autos, die vorbeifahren.
Ja, von überall. Also sei es jetzt auf einem Stadtplatz, wo ich halt oder eine Fußgängerzone, wo ich halt auf Durchreise bin und aber mir denke, okay, dann schaue ich mir halt die Stadt an oder also roll kurz durch, mehr als die Umgehungsstraße zu sehen, ist ja auch mal interessant.
Ja, ja.
Oder in Supermärkten mit Radklamotten wird man auch gern und gut angeschaut, aber ja, gehört dazu.
Ja. Bleiben wir mal gleich beim Trinken. Es war natürlich nicht nur Nutella, sondern vor allem dann Flüssigkeit, was du gebraucht hast. Es war schon ziemlich heiß danach. Du hast das jetzt während dem Sommer gemacht. Was waren so die Rekordtemperaturen, die du erreicht hast?
Also für sehr, sehr weite Teile, ich glaube über 50 Stunden hatte ich über 40 Grad. Insgesamt an Fahrzeit eben nur. Und das Maximum, was mein Tacho angezeigt hat während der Fahrt, waren 47 Grad.
Freut man sich über jeglichen Fahrtwind, oder? Also da, wenn man mal an der Ampel stehen bleiben muss, wird schnell unerträglich, oder?
Ja, also ich habe dann auch gemerkt, dass da wirklich der Fahrtwind in dieser ganzen, ich sage ja, hey, ich mache Sport bei so und so viel Grad draußen, aber dass der Fahrtwind da wirklich elementar wird, gerade bei, ja, vielleicht sogar ab 25 Grad schon elementar wird, ist das schon besonders. Also gerade wenn man zum Beispiel drüber nachdenkt, wenn man jetzt Rennrad fährt, ist schon ab 24 km/h der größte Anteil der Leistung, die man erbringen muss, eben die den Luftwiderstand aufzubringen. Mhm. Das heißt, bei 30 km/h sind es dann schon ungefähr 65%, die man nur nur Luft wegschiebt.
Nimmt Luft, ja.
Und das kriegt man in der Form halt, wenn es zu heiß ist, schon zurück.
Ist es da dann irgendwo dann, also 47 Grad war es da auch so eine Grenze, wo du gesagt hast, boah, du, also da dann nochmal 100, 150 Kilometer am Tag machen, geht schon dann an körperliche Grenzen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt, dass ich an dem Tag, da hat mein Körper das nicht unbedingt perfekt aufgenommen. Deswegen habe ich wirklich Verschnaufpausen. Einerseits habe ich mir quasi unterbewusst schon einen Begrenzer quasi für die Leistung, auch die ich leiste, gesetzt, weil so viel kann ich dann auch gar nicht mehr kühlen.
Ja, ja.
Das habe ich gemerkt, dadurch war ich auch zeitweise nochmal langsamer und andererseits einfach Schattenpausen gemacht, einfach sich hingesetzt und den Körper mal nur gegen die Hitze ankommen lassen, im Schatten statt gegen die Hitze ankommen lassen, während man Rad fährt auf dem Rad.
Was trinkt man so am Tag? Wie viel Liter?
Also der Rekord waren 14 Liter.
14 Liter?
Und das Klo habe ich da nicht gesehen an dem Tag.
Also die 14 Liter sind nicht lange in deinem Körper geblieben, die sind gleich wieder rausgeschwitzt worden.
Genau, ja. Also ich habe da kamelmäßig quasi jede Stunde mindestens einen Liter reingeschüttet und der ist aber dann auch eher verdampft als sonst so gelandet.
Wahnsinn. Du hast gerade verdammt schon gesagt, du hast auch von Italien, von der Natur letztes Jahr berichtet, dass du eine interessante Kühlungsmethode auch gefunden hast, die du dieses Jahr, glaube ich, auch an ein, zwei Tagen gemacht hast, oder? Schilder mal doch, wie genau man sich dann da am Radfahren ein bisschen runterkühlt.
Genau, also ich hatte ja nur eine kleine Flasche am Rad, das war die eiserne Reserve, die wurde nur angefasst, wenn klar war, wo es das nächste Mal Wasser gibt oder einfach auch zu besorgen. Und vielleicht auch mit Vielfalt. Deswegen habe ich mir immer nur nach einer gewissen Zeit erst wieder viel zu trinken gekauft. Und in den Fällen dann, wo es sehr heiß war, vielleicht 3 oder 4 Liter. Und manchmal eben auch mit 2 Kilo Eis, das ich dann erst zum Runterkühlen der Getränke benutzt habe. Dadurch ist ja auch schon ein Teil draufgegangen an Schmelzwasser. Und der Rest ist in meinen Nacken gewandert und hat dann in seiner Folie, die ich auch noch ein bisschen perforiert habe, eine super quasi Tropfkühlung gebildet, eine integrierte Wasserkühlung.
Wie man es von Pflanzen kennt, ist da die, Euro, genau. die menschliche, wie sagt man, Tröpfchenbewässerung.
Genau,
ja. Tröpfchenkühlung.
Und das eben noch dann mit dem Eis, also super kaltes Wasser, gerade mit dem Fahrtwind, das kühlt natürlich ungemein.
Und das hast du jetzt bei zwei Etappen dann mal wirklich gemacht? Ja.
Genau, bei 2 Etappen war das einfach notwendig. Ja.
Ja, ja. Also im Nacken stellt man sich schon wahnsinnig kalt vor, aber es war für dich die genau richtige Abkühlung dann?
Ja, also grundsätzlich macht man das im Profisport schon auch. Da gibt es dann, tatsächlich sind das Probierstrümpfe, die da gerne mit Crushed Ice gefüllt werden.
Ah, okay.
Dann wird das quasi so abgefüllt in die Probierstrümpfe, die werden zugeknotet und die werden dann rangegeben an die Fahrer, wenn sie vorbeifahren oder aus dem Auto, die normalerweise bei großen Rennen eben hinter den Fahrern herfahren. Das heißt, ich kannte dieses Prozedere schon, dass man da aber 1 Kilo Würfeleis sich reinsteckt. Nee, das war dann teilweise schon zu kalt, aber es war die einzige Lösung.
Du bist auch jemand, der jetzt diese Tour sehr genau dokumentiert hat, auch in Zahlen. Du hast mir vorher schon die Höchstgeschwindigkeit auch verraten, die du gefahren bist. Sag mal die gerne nochmal, wie schnell warst du unterwegs?
Also der Topspeed war tatsächlich das Durchbrechen, das mein erstmaliges Durchbrechen der 100 km/h-Marke außerhalb eines Gebirges.
Bedeutet nicht quasi, es ging senkrecht nach unten.
Doch, also es ging also bergab.
Ging bergab.
Aber es war kein Gebirge, okay, sondern halt einfach nur ein Hügel quasi. Im Norden Spaniens, inmitten nirgendwo.
100 km/h nicht schlecht.
101, ja genau.
101.
Und es waren im Endeffekt 60 erlaubt.
Gut, dass kein Blitzer da gestanden ist.
Ja, der hätte mich wahrscheinlich eh nicht erwischt.
Wäre es zu schnell, ja klar. Bist ja natürlich auch nicht so groß. Oder nicht genau, so groß wie Auto. War das bewusst irgendwo, dass du gesagt hast, jetzt willst du das ausreizen?
Also das ging so bergab, da habe ich mich dann quasi draufgelegt und so klein gemacht wie möglich. Und dieses Gefälle wurde auch groß angekündigt mit Schildern, auch zwecks LKWs und
okay,
so, dass weil das hauptsächlich so eine LKW-Straße war. Die war auch sehr, sehr gut ausgebaut, also da war mit überhaupt nichts zu rechnen. Also wirklich mit Sicherheit, dass da jetzt kein Stein, kein Viech, sonst was ist, sondern auch baulich getrennt und mit Zaun und so und solchen LKW-Notbuchten auch. Deswegen auch 60, weil eben über 2,5 Kilometer 8% Gefälle eben war.
Aber die hast du ausgenutzt, dass du auf 100 km/h gekommen bist?
Genau, ja, das ist auch ganz normal. Aber hier gibt es in der Umgebung zum Beispiel überhaupt keine Straße, die so lange, so konstant gut geradeaus ist.
Ja.
Sonst würde man das schon auch erreichen können. Also im Bayerischen Wald, wenn das geradeaus wäre, würde man das auch erreichen können. Ja. Aber
die Straße muss da natürlich schon gut sein, weil da ein kleiner Stein irgendwie bei den dünnen Rennradreifen, das wäre fatal bei sowas.
Genau, muss man schon auch schauen. Ja. Und auch der Windzug ist, das ist auch was.
Also ja, glaube ich.
Wenn man mal auf der Autobahn den Kopf rausstreckt, dann zieht man ihn auch schnell wieder ein.
Ja. Absolut.
Aber das kann man auf dem Rad halt nicht.
Stimmt. Stimmt. Was war so die längste Etappe, die du mal gefahren bist an Kilometern?
Das waren jetzt tatsächlich 256 nach Hause dann.
Aus die letzte?
Allgäu, die letzte. Mhm. Das allerdings in strömendem, kontinuierlichem Regen.
Oh je. Typisch deutsch.
Ja, über 8 Stunden Regen. Dadurch habe ich aber auch höchstens damit getrunken, dass ich den Mund aufgemacht habe. Und habe auch keine Sekunde angehalten, weil es einfach anders nicht erträglich gewesen wäre. Also allein die Auskühlung eines Körpers, wenn er auf einmal nicht mehr sich bewegt und nasse, exponierte Beine hat, ist bombastisch.
Ja. Also, du hast da Trinkpause dann sparen können, weil genau. Kopf in den Nacken, Mund auf und dann
genau.
Trinkt man.
Habe ich dann das beste Straßenwasser von LKWs auch sonst von Blasen bekommen, ja. Es hat, man sagt gerne, selbst wenn es von oben nicht regnet, eben ist Niederschlag durch die Reifen und so natürlich auch irgendwie von unten da. Also dann, Radsportler sagen da gerne, es regnet von unten. Und durch LKWs oder so, die überholen, dann regnet es auch noch von der Seite.
Von allen Richtungen, oben, unten und von der Seite.
Also so eine richtige Waschstraße.
Bist du aber gewaschen da im Ankommen schon her? Hat er dann auch was gehabt?
Nee, weil da viel mehr Dreck mitgespült wird, als man eigentlich meint. Also tatsächlich Feinstaub. Also ich habe den auch nicht wegbekommen erstmal, weil so viel ganz, ganz feiner Gummiabrieb zum Beispiel dabei war und natürlich Sand. Regenwürmer, Wiesen, also wirklich, ich hab heute erst an meinem Rad an einer sehr verwinkelten Stelle noch Gras gefunden. Das könnte entweder aus Oberbayern oder aus dem Allgäu oder aus Niederbayern sein. Ich weiß es nicht.
sauber. Ja, nicht schlecht. Gab es in der Zeit irgendwo auch gefährliche Situationen, wo du gesagt hast, das war knapp an der Grenze? Du warst ja immer auf öffentlichen Straßen unterwegs, oder?
Genau, also Radwege habe ich tatsächlich selten benutzt, nur wenn sie einfach von guter Qualität und hoher Länge waren, weil sonst bringt ein Kilometer Radweg sehr wenig, wenn man halt dafür während eines Kilometers Radwegs zum Beispiel einmal die Straße überqueren muss, um auf ihm zu bleiben. Ja. Und dann aber noch 199 andere Kilometer zu absolvieren hat, da kommt man nicht weit. Auch weil natürlich manche Einmündungen wesentlich gefährlicher sind als die Straße selber. Außer einen kleinen Sturz, den ich hatte, der aber meine Schuld war.
Wo war der?
Das war auf dem Weg nach Barcelona. Das war eine richtig doofe Situation, weil ich dachte, hey, jetzt geht's nur noch bergab oder so ganz leicht so und jetzt bist du eh bald in Barcelona und hey, super. Also war ich mit wenig Aufmerksamkeit auch dabei, das habe ich auch gemerkt und da eine Kurve komplett unterschätzt und aber ums Verrecken nicht einen Reifen habe rutschen lassen wollen durch zu viel Bremsen, weil ich nicht fallen wollte. Ich wollte auf gar keinen Fall fallen, weil dann ist irgendwie was offen und die Kleidung durchlöchert und sonst was. Das heißt, ich hab den Kuss mit der Leitplanke gewählt, der für mich echt super ausging, ganz eine kleine Schürfwunde, aber mein Lenkerende hat es abgebrochen.
Ja, okay. Also du bist einfach, was eine Linkskurve und du bist zu weit rausgekommen dann?
Linkskurve zu weit rausgetragen, zu wenig bremsen können. Und dann halt das wirklich sehr seitlich gestriffen daran. Ja, das war eine Situation durch mich.
Aber du hast das ja eh noch sehr, also du hast sehr kontrolliert das Ganze dann auch noch versucht zu Ende zu bringen oder das Beste aus der Situation zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt auch wahrscheinlich schon 200.000 Kilometer in meinem Leben oder so vielleicht absolviert. Das heißt, man lernt dann natürlich auch was und hat auch hier und da einfach mal eine gefährliche Situation, die zum Beispiel auch wegen einem Platten entstehen kann. Also ich hatte, witzigerweise habe ich diesen einen Stein gesehen und habe gedacht, okay, genau darüber fährst du jetzt nicht. Dann habe ich mich auf die Kurve konzentriert, bin über den Stein gefahren. Dann war der Vorderreifen platt auf eine Kurve zu. Ich war sehr froh, dass da nichts kam, weil ich habe mich sehr gut retten können, aber erst kurz vor der Leitplanke. Ja. Das heißt, der entgegenkommende LKW, der hätte mich sauber erwischt.
Das war jetzt aber nicht auf der Tour.
Nee, das war eine Anekdote von anders. Okay. Auf der Tour gab es zwei sehr gefährliche Momente, wo mich Kraftfahrer übersehen haben. Einmal ziemlich am Anfang ein LKW, der auf meine bevorrechtigte Straße abgebogen ist und mich einfach übersehen hat und dem ich dann über mehrere Augenblicke habe ausweichen und beschleunigen müssen, dass ich vor ihm wegkomme, bevor er da eben meine Spur durchquert, weil er mich halt immer noch nicht gesehen hatte. Und ich habe mich schon wirklich, weil das auch ein schwerer LKW war, überrollt gesehen.
Ja.
Das war sehr, sehr, sehr unschön, weil ich da auch ja, ich interessiere mich auch hier und da für Medizin und Feuerwehr und sowas. Mhm. Und wenn man da mal sowas sieht und unterm LKW eingeklemmt, dann weiß man, das hat Folgen, die verfolgen einen vielleicht das ganze Leben. Mhm. Mhm. Und das will man ja nicht. Und das Letzte war dann auf dem Nachhauseweg, ich glaube 100 Kilometer vor daheim, bin ich in den Kreisverkehr gefahren, schlechtes Wetter, okay. Aber der hat einfach nicht grundsätzlich gut genug geschaut. Mhm. Der eine Einfahrt später in den Kreisverkehr reingefahren ist als ich und hat mich da Vollgas übersehen. Ich habe das sehr, sehr früh gut bemerkt und wusste aber, bei dem Regen und den Felgenbremsen kann ich das nicht erbremsen. Mhm. Habe also geschrien und erst beim zweiten Mal am Ende hat er dann gebremst, weil ich wusste, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich diesen Zusammenstoß jetzt verhindern kann. Weil
das war ein LKW-Fahrer?
Das war ein SUV.
SUV, okay.
Aber ein älterer Fahrer, wo ich auch wahrgenommen habe, okay, ich bin hinter seiner A-Säule, aber ich habe trotzdem rotes Rad und bewege mich. Und also der hat einfach nicht gut genug geschaut.
Gut, aber zum Glück dann beide Male nochmal gut gegangen.
Auf jeden Fall.
Aber du hast ganz am Anfang, glaube ich, schon gesagt, einmal musstest du deinen Reifen wechseln.
Genau, das war ein bisschen Verbremser von dem Sturz dann letztendlich, war da dabei.
Von der Leitplanke dürfen wir.
An starken Verschleiß an der Stelle, den ich aber dann prophylaktisch über längere Zeit gefüllt hatte mit zum Beispiel Vulkanisierflüssigkeit und ein bisschen Sand, dass es auf jeden Fall bis zum Ende des Tages hält. Und dann hat das sogar sehr, sehr lange, also ich glaube über 1000 Kilometer so gehalten. Mhm. Dann habe ich auch mal mit Holzleim probiert. Auch das hält zumindest so ein Loch und ist auch tatsächlich, hat einfach Grip, also hat jetzt die Eigenschaften nicht beeinflusst. Als der aber dann nicht mehr dicht hielt, also das ist ein spezielles System, wo kein Schlauch vorhanden ist, sondern quasi der Reifen mit der Felge eine dichte Einheit bildet, dafür ein spezielles Felgenband in der Felge legt, der Reifen spezielle Lippen hat, die das dicht halten, das Ventil abgedichtet ist und sich in dieser Luftkammer eine Dichtflüssigkeit befindet. Mhm, also wenn man zum Beispiel über einen Nagel fährt, dann spritzt die raus und macht zu.
Ah, ja. Also deutlich komplexer, als man es jetzt von seinem eigenen Rad irgendwie kennt, von seinem Freizeitrad.
Ja. Genau, ja. Das sind ja meistens die Reifen so dick und schwer, dass eh nichts durchkommt.
Ja.
Aber bei so dünnen und leichten Reifen ist das halt dauerhaft der Fall. Also ich glaube, in Italien auf die 4000 Kilometer hatte ich 12 oder 15 Platten, eben mit einem normalen Setup. Und jetzt hatte ich halt das Tubeless, ist ein bisschen komplizierter, das auch immer wieder aufpumpen zu müssen, weil ganz dicht ist es natürlich nicht. Aber es ist wahnsinnig wichtig, dass man halt das hat, weil da kannst du über was fahren und das macht selber wieder dicht.
Ja.
Und dann hast du kein Problem.
Verstehe, also warst das eine Mal nach diesem fast Unfall oder nach diesem
genau, aber dieser Leitplankenberührung. Das war einfach Verschleiß.
Ja. Ja.
Der musste weg.
Bei so viel 1000 Kilometer.
Ja. Ja. Und auch Gewicht, also mit dem Gepäck. Ja.
Gepäck ist ein gutes Stichwort. Schilder mal doch da nochmal kurz. Du bist mit relativ wenig dann eigentlich doch ausgekommen für 6 Wochen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich Gedanken macht, was würde man in 6 Wochen alles anfassen? Das würde ja LKWs füllen und nicht Satteltaschen.
Ja.
Deswegen war das natürlich sehr, sehr wenig. Ich hatte meine Radklamotten, dann ein bisschen noch Ergänzung, also eine Regenjacke und eine Weste und ein dickeres Trikot, was auch ein bisschen regendicht war. Ein bisschen Flickzeug und so weiter, ein Schloss und im Endeffekt so zwei Sätze an normalen Klamotten und ein Handtuch und eine Jacke. Alles sehr, sehr leicht und klein und auch schnell trocknend.
Ja.
Insgesamt waren das 7 Kilo Gepäck.
7 Kilo Gepäck für?
Inklusive dem Schloss.
Wahnsinn.
Und 7 Kilo Rad. Ja.
43 Tage, 7 Kilo Gepäck, nicht schlecht. Da warst du dann wahrscheinlich jeden Abend erstmal beschäftigt, irgendwas auch rauszuwaschen, oder?
Genau, also waschen war an der Tagesordnung grundsätzlich. Das ist aber auch vollkommen okay, dann da jedes Waschbecken mal benutzt zu haben dafür. Was aber fast ein Vorteil ist, ich hatte quasi keine Wahl an Kleidung. Ich habe einfach immer dasselbe angehabt in der Hinsicht. Letztes Jahr und dieses Jahr, als ich wieder zurückgekommen bin, hatte ich auf einmal daheim natürlich eine erschlagende Auswahl und konnte damit fast nicht umgehen, weil es war ja jetzt so einfach.
Ja, ja.
Ich hatte eh immer dasselbe.
Da können wir 1000 verschiedene Sachen anziehen, ja.
Oh Gott, ja, erstmal ausmisten.
Ja, man lernt Minimalismus wahrscheinlich dadurch kennen, oder?
Ja, grundsätzlich kann man damit umgehen, auch über längeren Zeitraum. Und es gibt ja viele Leute, die Minimalisten sind und sagen, hey, ich habe 30 Items, das ist alles. Und das bedarf schon einiges an Bewunderung, weil das wirklich dann so zu leben, chapeau.
Ja, ja. Aber also der ganze Minimalist bist du noch nicht geworden, oder?
Nee, aber man denkt sehr, 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 sehr gut darüber nach, ja. Und man merkt schon, was man dann daheim auf einmal alles rumliegen, ja, hat, was man eigentlich überhaupt nicht braucht. Also es bringt schon was, sich allein damit auseinanderzusetzen.
Das glaube ich. Was waren so jetzt nach 6 Wochen auf dem Rad die Erfahrungen, die du jetzt mitnimmst oder auch die Dinge, die du vielleicht jetzt davon gelernt hast?
Also ich habe natürlich ganz, ganz viele neue Städte gesehen, aber das ist ja eher so ein Haken auf einer Checkliste. Mhm. Ich habe ein paar Menschen kennengelernt. Ich habe gastronomisch sehr viel erlebt, weil ich es cool finde. Da habe ich ziemlich viel mitgenommen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Läden. Also ich habe es nicht gezählt, aber ich war bestimmt in über 60 Bars. Das heißt, da nimmt man schon viel mit und auch in sehr, sehr vielen Restaurants natürlich. Und da habe ich schon wahnsinnig interessante Eindrücke und überhaupt Dinge erlebt, die ich einfach toll fand, unvergleichbar oder halt auch vielleicht in gewissermaßen nachahmungsfähig, die ja jetzt nicht grundsätzlich auch nur mir bei meiner Arbeit oder bei zukünftiger Arbeit in der Gastronomie helfen, sondern halt auch grundsätzlich. Mhm. Also da gibt es schon viele Soft Skills, die man da besser lernen kann, mhm, oder schneller. Mhm. Weil man darauf angewiesen ist. Weil zum Beispiel, so dumm sich es anhört, aber in deutscher Gehaltsstruktur wahnsinnig wichtig, das Trinkgeld, mhm, davon abhängt, wie man sich eben gibt. Genau.
Cool, sehr gut. Gibt es Pläne für die nächste Tour? Oder bist du jetzt erstmal froh, das Rad vielleicht einmal ein paar Tage am Stück irgendwo stehen zu lassen?
Tatsächlich wollte ich ja ursprünglich die letzten 10 Etappen mit einem guten Freund bestreiten, der konnte aber leider nicht. Der hat jetzt ganz, ganz viel Eifer schon in eine Planung von was Nächstem gesteckt, hat sich jetzt die letzten Tage auf dem Weg zum Gardasee befunden, hat mich aber immer noch gefragt, ob wir nicht mal 10 Tage, 2 Wochen oder sonst was. Ich habe da einige Ideen auf jeden Fall, so die Donau runter wäre zum Beispiel auch ein, mhm, Thema, so mal Osteuropa erkunden, da war ich nämlich auch quasi noch nicht.
Also bis nach Wien, bis nach Budapest? Genau. So, okay.
Also Wien war ich schon, aber darüber hinaus auch mit dem Rad noch nicht.
Mhm.
Von Frankreich habe ich ja jetzt den Kern eher noch nicht gesehen, sondern eher außen rumgefahren. Vielleicht kommt da nochmal was Kleineres. Straßburg zum Beispiel fehlt mir noch, da möchte, mhm, ich auch unbedingt hin. Sizilien auf jeden Fall habe ich auch leider ausgelassen, was Italien angeht. Und sonst stehen da viele, viele Pläne noch in der Schwebe oder offen.
Also es ist jetzt erst der Auftakt zu der einen oder anderen nächsten Tour.
Ja, also grundsätzlich jetzt vielleicht nicht unbedingt nächstes Jahr schon wieder so, mhm, lang. Aber so alles, was bis 2 Wochen geht, ist ja schon immer recht kurzfristig auch realisierbar und planbar. Und da ist auch dann das Wetter sehr gut auch vorherzusehen.
Ja, ja, da kann man solchen Erfahrungen aus dem Weg gehen, dass man sich zwar das Trinken spart, aber dafür klitsche nass ist den ganzen Tag über.
Ja, genau. Ja.
Dann vielen Dank dir, Severin.
Danke ebenso.
Einfach mal machen, ohne sich vorher über alles den Kopf zu zerbrechen. Das kann man sich von Severin Giesiebel gut abschauen. Ob Frühstück auf dem Rad, wenig Gepäck oder Kühlung mit Eis. Es gibt für alles eine meist ziemlich pragmatische Lösung. Ich bin gespannt, wohin es Severin als nächstes mit seinem Rennrad zieht. Das war die heutige Sprechstunde. Wenn ihr Fragen habt oder mehr zur Freistunde wissen wollt, dann schaut einfach bei uns auf Instagram vorbei. Da heißen wir @freistunde.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.